Hallihallo, alles Liebe und Gute für euch zum ersten Advent. Diese vier Adventssonntage sind ja gut dafür, dass wir uns vorbereiten auf Weihnachten, auf die Weihnacht, die geweihte Nacht, in der der Gottessohn das Licht dieser Erde erblickte. Ja, und eine Schriftstellerin hat es mir gerade zu Weihnachten ganz besonders angetan. Das ist die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf, die im Jahre 1904 als erste Frau den Nobelpreis für Literatur erhielt. Selma Lagerlöf ist besonders in ihren Erzählungen, wie ich jedenfalls finde. Was immer wieder auffällt, ist ihre tiefe Verbindung oder Beziehung zum Gottessohn, Jesu. Und heute möchte ich euch eine Weihnachtsgeschichte von Selma Lagerlöf vorlesen und die heißt Ein Weihnachtsgast. Einer von denen, die das Kavaliersleben auf Eckeby genossen hatten, war der kleine Rüster, der Noten transponieren und Flöte spielen konnte. Er war von niedriger Herkunft und arm, ohne Heim und ohne Familie. Als die Schar der Kavaliere sich zerstreute, brachen schwere Zeiten für ihn an. Nun hatte er kein Pferd und keinen Wagen mehr, keinen Pelz und keine rot gestrichene Proviantkiste. Er musste zu Fuß von Gehöft zu Gehöft ziehen und trug seine Habseligkeiten in ein blaukariertes Taschentuch eingebunden. Den Rock knöpfte er bis zum Kinn hinauf zu, sodass niemand sehen konnte, wie es um das Hemd und die Weste bestellt war. Und in dessen weiten Taschen verwahrte er seine kostbarsten Besitztümer. Die auseinandergeschraubte Flöte, die flache Schnapsflasche und die Notenfeder. Sein Beruf war, Noten abzuschreiben. Und wenn alles gewesen wäre wie in alten Zeiten, so hätte es ihm nicht an Arbeit gefehlt. Aber mit jedem Jahre, das verging, wurde die Musik oben in Fernland weniger gepflegt. Einstweilen wurde er noch als alter Freund auf den Herrenhöfen aufgenommen, aber man jammerte, wenn er kam und freute sich, wenn er ging. Er roch nach Branntwein. Und sobald er ein paar Schnäpse und einen Toddy bekommen hatte, wurde er wirr und erzählte unerquickliche Geschichten. Er war die Geißel der gastfreien Gutshöfe. Einmal kam er um die Weihnachtszeit nach Löfterla, wo Lilje Kroner, der große Violinspieler, daheim war. Lilje Kroner war auch einer der Ekeby-Kavaliere gewesen, aber nach dem Tode der Majorin zog er auf sein prächtiges Gut Löfterla und blieb dort. Nun kam Rüster in den Tagen vor dem Weihnachtsabend zu ihm, störte die Festvorbereitungen und verlangte Arbeit. Lilje Kroner gab ihm einige Noten abzuschreiben, um ihn zu beschäftigen. »Du hättest ihn lieber gleich fortschicken sollen«, sagte seine Frau. »Jetzt wird er das so in die Länge ziehen, dass wir ihn über den Heiligen Abend hier behalten müssen.« »Irgendwo muss er doch sein«, sagte Lilje Kroner. Und er bewirtete Rüster mit Toddy und Branntwein, leistete ihm Gesellschaft und sprach die ganze Eckebierzeit noch einmal mit ihm durch. Aber er war verstimmt und seiner überdrüssig, er wie alle die anderen, obgleich er es nicht merken lassen wollte, denn alte Freundschaft und Gastlichkeit waren ihm heilig. Aber in Lilje Kroners Haus hatten sie sich nun 3 Wochen lang für das Weihnachtsfest gerüstet. Sie hatten in Unbehagen und Hast gelebt, sich die Augen bei Talglichtern und Kienspänen verdorben, im Schuppen beim Fleisch einsalzen und im Bräuhaus beim Bierbrauen gefroren. Doch die Hausfrau wie die Dienstleute hatten sich allem ohne Murren unterzogen. Wenn alle Verrichtungen beendet waren und der heilige Abend anbrach, dann würde ein großer Zauber sie gefangen nehmen. Am Weihnachtsfest würde ihnen Scherz und Spaß, Reim und Fröhlichkeit ohne alle Mühe über die Lippen kommen. Alle würden sich mit Lust im Tanze drehen und aus den dunklen Winkeln der Erinnerung würden die Worte und Melodien der Tanzspiele auftauchen, obgleich man gar nicht glauben konnte, dass sie noch immer da waren. Und dann würden sie alle so gut sein, so gut. Aber als nun Rüster kam, fand der ganze Haushalt von Löfterla, dass Weihnachten verdorben war. Die Hausfrau und die älteren Kinder und die treuen Diener waren alle derselben Meinung. Rüster versetzte alle in lähmende Angst. Sie fürchteten überdies, dass, wenn er und Liljekrona anfingen, sich in den alten Erinnerungen zu ergehen, das Künstlerblut in dem großen Violinspieler aufflammen würde und sein Heim ihn verlieren musste. Einst hatte es ihn nie lange daheim gelitten. Es lässt sich nicht beschreiben, wie sie jetzt auf dem Hofe den Hausherrn liebten, seitdem er ein paar Jahre bei ihnen geblieben war. Und was hatte er zu geben, besonders an Weihnachten? Er hatte seinen Platz nicht auf irgendeinem Sofa oder Schaukelstuhl, sondern auf einer hohen, schmalen, glattgescheuerten Holzbank in der Kaminecke. Wenn er dort saß, dann zog er auf Abenteuer aus. Er fuhr rings um die Erde. Er stieg zu den Sternen und noch höher empor. Er spielte und sprach abwechselnd und alle Hausleute versammelten sich um ihn und hörten zu. Das ganze Leben wurde glanzvoll und schön, wenn der Reichtum dieser einzigen Seele es überstrahlte. Darum liebten sie ihn, so wie sie das Weihnachtsfest, die Freude, die Frühlingssonne liebten. Und als nun der kleine Rüster kam, war ihr Weihnachtsfriede zerstört. Sie hatten vergeblich gearbeitet, wenn dieser kam und den Herrn des Hauses fortlockte. Es war ungerecht, dass dieser Säufer am Weihnachtstisch eines frommen Hauses sitzen und alle Weihnachtsfreude stören sollte. Am Vormittag des Weihnachtsabends hatte der kleine Rüster seine Noten fertig geschrieben und er sprach von Fortgehen, obgleich es natürlich seine Absicht war, zu bleiben. Liljekrona war von der allgemeinen Verstimmung angesteckt und sagte darum gezwungen und matt, dass es wohl das Beste wäre, wenn Rüster über Weihnachten da bliebe, wo er war. Der kleine Rüster war stolz und leicht entflammt. Er drehte seinen Schnurrbart auf und schüttelte die schwarze Künstlermähne, die gleich einer dunklen Wolke um seinen Kopf stand. Was meinte Liljekrona eigentlich? Er sollte bleiben, weil er an keinen anderen Ort fahren konnte? Ah, man denke nur, wie sie in den großen Eisenwerken im Bröer Kirchspiel standen und auf ihn warteten. Die Gaststube war bereit, der Willkommensbecher gefüllt. Er hatte solche Eile. Er wusste nur nicht, zu wem er zuerst fahren sollte. Der Himmel bewahre, sagte Liljekrona, so fahre doch. Nach dem Mittagessen lieh sich der kleine Rüster Pferd und Schlitten, Pelz und Decken. Der Knecht von Löfterla sollte ihn zu irgendeinem Gutshof in Bro kutschieren und dann rasch heimfahren, denn es sah nach einem Schneesturm aus. Niemand glaubte, dass er erwartet wurde oder dass es ein einziges Haus in der Umgebung gab, wo er willkommen gewesen wäre. aber sie wollten ihn so gern loswerden, dass sie sich dies verhehlten und ihn ziehen ließen. Er hat es selbst gewollt, sagten sie. Und nun, dachten sie, wollten sie fröhlich sein. Aber als sie sich gegen 5 Uhr im Speisesaal versammelten, um Tee zu trinken und um den Christbaum zu tanzen, schwieg Liljekrona verstimmt. Er setzte sich nicht auf die Märchenbank. Er berührte weder Tee noch Punsch. Er erinnerte sich an keine Polka. Die Violine war ihm verleidet. Wer spielen und tanzen konnte, mochte es ohne ihn tun. Da wurde die Gattin unruhig. Da wurden die Kinder missvergnügt. Alles im ganzen Haus ging verkehrt. Es wurde der allertraurigste Weihnachtsabend. Die Grütze brannte an, die Lichter flackerten, das Holz rauchte, der Wind blies bittere Kälte in die Stuben. Der Knecht, der Rüster kutschiert hatte, kam nicht heim. Die Haushälterin weinte, die Mägde zankten. Plötzlich erinnerte sich Liljekrona, dass man den Spatzen keine Garbe hinausgehängt hatte, und er beklagte sich laut über alle Frauen rings um ihn, die alte Sitten außer Acht ließen und neumodisch und herzlos waren. Aber sie begriffen wohl, dass ihn Gewissensbisse quälten, weil er den kleinen Rüster am heiligen Weihnachtsabend aus seinem Hause hatte fortgehen lassen. Und ehe man sich's versah, ging Liljekrona in sein Zimmer, versperrte die Tür und begann zu spielen, wie er nicht gespielt, seit er zu wandern aufgehört hatte. Es war Hass und Hohn, es war Sehnsucht und Sturm. Ihr dachtet, mich zu binden, aber ihr müsst eure Fesseln umschmieden. Ihr dachtet, mich so kleinmütig zu machen, wie ihr selbst seid. Aber ich ziehe hinaus, ins Große, ins Freie. Alltagsmenschen, Haussklaven, fangt mich, wenn es in eurer Macht steht. Als die Gattin diese Töne hörte, sagte sie, »Morgen ist er fort, wenn Gott nicht in dieser Nacht ein Wunder tut. Jetzt hat unsere Ungastlichkeit gerade das hervorgerufen, was wir vermeiden wollten.« Inzwischen fuhr der kleine Rüster durch das Schneetreiben. Er zog von einem Hause zum anderen und fragte, ob es Arbeit für ihn gäbe. Aber nirgends wurde er aufgenommen. Sie forderten ihn nicht einmal auf, aus dem Schlitten zu steigen. Einige hatten das Haus voll Besuch. Andere wollten am Weihnachtstag über Land fahren. »Versuch es beim nächsten Nachbar«, sagten sie alle. Er mochte immerhin kommen und das Behagen von ein paar Werktagen stören, nicht aber das des Weihnachtsabends. Das Jahr hatte nur einen Weihnachtsabend und auf den hatten sich die Kinder den ganzen Herbst über gefreut. Man konnte doch diesen Menschen nicht an einen Weihnachtstisch setzen, wo es Kinder gab. Früher hatten sie ihn gern aufgenommen, aber nicht jetzt, wo er trank. Was sollte man auch mit dem Menschen anfangen? Die Gesindestube war zu schlecht und das Gastzimmer zu fein. So musste der kleine Rüster von Hof zu Hof ziehen, in dem peitschenden Schneesturm. Der nasse Schnurrbart hing schlaff über den Mund. Die Augen waren blutunterlaufen und verschleiert. Aber der Branntwein verflüchtigte sich aus seinem Hirn. Rüster begann zu grübeln und zu staunen. War es möglich? War es möglich, dass niemand ihn aufnehmen wollte? Da sah er mit einem Male sich selbst. Er sah, wie jämmerlich und verkommen er war. Und er begriff, dass er den Menschen verhasst sein musste. »Mit mir ist es aus«, dachte er. »Es ist aus mit dem Notenschreiben. Es ist aus mit der Flöte. Niemand auf Erden braucht mich. Niemand hat Barmherzigkeit mit mir.« Der Schneesturm pfiff und spielte. Er riss die Schneehaufen auf und türmte sie wieder zusammen. Er nahm eine Schneesäule in die Arme und tanzte damit übers Feld. Er hob eine Flocke himmelhoch und stürzte eine andere in eine Grube. »So ist es. So ist es«, sagte der kleine Rüster. »Solange man fährt und tanzt, ist es ein fröhliches Spiel. Doch wenn man hinab in die Erde soll, dort eingebettet und verwahrt werden, dann ist es Kummer und Leid.« Doch hinab mussten alle. Und jetzt war er an der Reihe. Er war am Ende. Er fragte nicht mehr danach, wohin der Knecht ihn führte. Er glaubte, dass er in das Reich des Todes fuhr. Der kleine Rüster verbrannte keine Götter auf dieser Fahrt. Er verfluchte weder das Flötenspiel noch das Kavaliersleben. Er dachte nicht, dass es besser für ihn gewesen wäre, wenn er die Erde gepflügt oder Schuhe genäht hätte. Aber darüber klagte er, dass er nun ein ausgespieltes Instrument war, das die Freude nicht mehr gebrauchen konnte. Niemanden klagte er an, denn er wusste, wenn das Waldhorn gesprungen ist und die Gitarre ihre Stimme verloren hat, dann müssen sie fort. Er wurde plötzlich ein sehr demütiger Mensch. Er begriff, dass es mit ihm zu Ende ging. Jetzt, am Weihnachtsabend. Der Hunger oder die Kälte würden ihn umbringen, denn er verstand nichts, er taugte zu nichts und hatte keine Freunde. Da bleibt der Schlitten stehen und auf einmal ist es hell um ihn. Und er hört freundliche Stimmen. Und da ist jemand, der ihn in ein warmes Zimmer führt und jemand, der ihm heißen Tee bringt. Der Pelz wird ihm abgenommen und mehrere Menschen rufen, dass er willkommen ist, und warme Hände bringen Leben in seine erstarrten Finger. Von alledem wurde ihm so wirr im Kopfe, dass er wohl eine Viertelstunde nicht zur Besinnung kam. Er konnte unmöglich begreifen, dass er wieder nach Löfterla gekommen war. Er war sich gar nicht bewusst gewesen, dass der Knecht es satt bekommen hatte, im Schneesturm herumzufahren und nach Hause umgekehrt war. Ebenso wenig verstand er, warum er jetzt in Lilje Kronas Haus so freundlich empfangen wurde. Er konnte nicht wissen, dass Lilje Kronas Gattin begriff, welche schwere Fahrt er an diesem Weihnachtsabend gemacht hatte, wo er an jeder Tür, an die er geklopft hatte, abgewiesen worden war. Sie hatte so großes Mitleid mit ihm bekommen, dass sie ihre eigenen Sorgen vergaß. Lilje Krona setzte das wilde Spielen in seinem Zimmer fort. Er wusste nichts davon, dass Rüster gekommen war. Dieser saß indessen mit der Frau und den Kindern im Speisesaal. Die Dienstleute, die am Weihnachtsabend auch da zu sein pflegten, waren vor der Langeweile bei der Herrschaft in die Küche geflüchtet. Die Hausfrau versäumte nicht, Rüster zu beschäftigen. »Sie hören ja, Rüster«, sagte sie, »dass Lilje Krona den ganzen Abend nur spielt und ich muss mich um das Tischdecken und das Essen kümmern. Die Kinder sind ganz verlassen. Sie müssen sich der Kleinsten annehmen, Rüster.« Kinder. Das war ein Menschenschlag, mit dem Rüster am wenigsten in Berührung gekommen war. Er hatte sie weder im Kavaliersflügel noch im Soldatenzelt getroffen. Weder in Gasthöfen noch auf Landstraßen. Er scheute sich beinahe vor ihnen und wusste nicht, was er sagen sollte, das fein genug für sie war. Er nahm die Flöte hervor und lehrte die Kinder, Klappen und Löcher mit den Fingern zu bedienen. Es waren zwei Knaben im Alter von 4 und 6 Jahren. Sie bekamen eine Lektion auf der Flöte. Und das interessierte sie sehr. »Das ist A«, sagte er, »und das ist C.« Und dann griff er die Töne. Da wollten die Kleinen wissen, was das für ein A und was für ein C das war, das gespielt werden sollte. Da nahm Rüster Notenpapier heraus und zeichnete ein paar Noten. »Nein«, sagten sie, »das ist nicht richtig.« Und sie eilten fort und holten ein ABC-Buch. Da fing der kleine Rüster an, ihnen das Alphabet abzuhören. Sie konnten und konnten es nicht. Es sah windig aus mit ihren Kenntnissen. Rüster wurde eifrig, hob die Knirpschen auf seine Knie und begann sie zu unterrichten. Lilie Kronas Frau ging aus und ein und hörte ganz erstaunt zu. Es klang wie ein Spiel und die Kinder lachten die ganze Zeit. Aber sie lernten dabei. Ja, das taten sie. Rüster fuhr ein Weilchen fort, aber er war nicht recht bei dem, was er tat. Er wälzte die alten Gedanken, die er im Schneesturm gehabt hatte, in seinem Kopf. Hier war es gut und behaglich, aber mit ihm war es doch auf jeden Fall aus. Er war verbraucht. Er würde fortgeworfen werden. Und urplötzlich schlug er die Hände vors Gesicht und begann zu weinen. Da kam Lilie Kronas Frau hastig auf ihn zu. »Rüster«, sagte sie, »ich kann verstehen, dass Sie glauben, für Sie sei alles aus. Sie haben kein Glück mit der Musik und Sie richten sich durch den Branntwein zugrunde. Aber es ist doch nicht aus, Rüster.« »Doch«, schluchzte der kleine Flötenspieler, »sehen Sie, so wie heute Abend mit den Kleinen da zu sitzen, das wäre etwas für Sie.« Wenn Sie die Kinder lesen und schreiben lehren wollen, dann würden Sie wieder überall willkommen sein. Das ist kein geringes Instrument, um darauf zu spielen. Rüster, als Flöte und als Violine. Sehen Sie sie an, Rüster. Sie stellte die zwei Kleinen vor ihn hin. Und er sah auf, blinzelnd, so als hätte er in die Sonne gesehen. Es war, als fiele es seinen kleinen, trüben Augen schwer, denen der Kinder zu begegnen, die groß und klar und unschuldig waren. »Sehen Sie sie an, Rüster«, ermahnte Lilie Kronas Frau. »Ich getraue mich nicht«, sagte Rüster, »denn es schien ihm wie ein Fegefeuer in den Kinderaugen die Schönheit der Unschuld zu schauen.« Da lachte Lilie Kronas Frau hell und froh auf. »Dann sollen Sie sich an Sie gewöhnen, Rüster. Sie sollen dieses Jahr als Schulmeister bei uns bleiben.« Lilie Krona hörte seine Frau lachen und kam aus seinem Zimmer. »Was gibt es?« sagte er. »Was gibt es?« »Nichts anderes«, antwortete sie, »als dass Rüster wiedergekommen ist und dass ich ihn zum Schulmeister für unsere kleinen Jungen bestellt habe.« Lilie Krona war ganz verblüfft. »Wagst du das?« sagte er. »Wagst du es? Er hat wohl versprochen, nie mehr nein«, sagte die Frau. »Rüster hat nichts versprochen. Aber er wird sich vor mancherlei in Acht nehmen müssen, wenn er jeden Tag kleinen Kindern in die Augen sehen soll. Wäre es nicht Weihnachten, hätte ich dies vielleicht nicht gewagt. Aber wenn unser Herrgott es wagte, ein kleines Kindlein, das sein eigener Sohn war, unter uns Sünder zu setzen, dann kann ich es wohl auch wagen, meine kleinen Kinder versuchen zu lassen, einen Menschen zu retten. Lilie Krona konnte gar nicht sprechen, aber es zitterte und zuckte in jeder Falte seines Gesichts, wie immer, wenn er etwas Großes hörte. Dann küsste er seiner Frau die Hand, so fromm wie ein Kind, das um Verzeihung bittet, und rief laut: Alle Kinder sollen kommen und Mutter die Hand küssen. Das taten sie, und dann hatten sie ein fröhliches Weihnachtsfest in Lilie Kronas Heim.